Henrik habe ich das, glaube ich, schon öfter mal erzählt. Wir waren gemeinsam Abiturabschlussfahrt in Rom. Das war 1989, schon ein bisschen her. Ja, die Fahrt ist vielleicht so ein bisschen außer Rand und Band geraten, soweit ich mich da noch daran erinnern kann. War aber interessant. Unter anderem haben wir viele Orte in Rom eben angesehen. Wir waren auch im Kolosseum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Kolosseum, ein riesengroßes Gebäude, wohl eines der größten, was übrig geblieben ist aus der Zeit der Kaiser, wurde etwa so um 80 nach Christus eingeweiht. Ein Riesengebäude. Wir waren auch dort drinnen und dort steht an einer Stelle, an der Stelle saßen früher die Kaiser und die Zäsaren, an dieser Stelle steht heute ein Holzkreuz. Fragt man sich natürlich, was steht im Kolosseum ein Holzkreuz herum? War das früher mal eine Kirche? Vorgänger vom Petersdom oder so? Nee, das war es nicht. Man geht davon aus, dass dort Menschen, Christen, hingerichtet wurden. Zur Entertainment, ja, der herumsitzenden Massen, die dort waren, Brot und Spiele, ein Spruch in Rom zur damaligen Zeit. Menschen sterben für ihren Glauben. Märtyrer nennt man sowas. Sowas war für die Römer zur damaligen Zeit vollkommen unglaubwürdig. Konnten sich das nicht vorstellen. Letzte Woche stand hier der Klaus, der hat euch ein bisschen was über die griechischen Götter erzählt. Ich komme heute so ein bisschen auf die römischen Götter. Wie die griechischen Götter gab es, ich glaube, letzte Woche haben wir über 60 Götter. Die Römer waren auch nicht viel weniger, die hatten auch rund 60, 70 Götter im Angebot. Sie waren vielleicht ein bisschen lockerer als die Griechen. Die Griechen hatten ja sogar einen Tempel für den unbekannten Gott, um sicherzugehen, dass man wirklich keinen übersieht, keinen nicht anbetet. Die Römer haben das etwas lockerer gesehen damals. Die haben, wenn ihnen ein Gott geholfen hat, dann haben sie gerne geopfert. Wenn er ihnen nicht geholfen hat, hat es eben auch kein Opfer für den Gott gegeben. Aber dass man sich für diesen Gott oder Götter hinrichten lässt, stirbt, da wäre kein Römer im ersten Moment darauf gekommen. Ob das wirklich so im Kolosseum stattgefunden hat, man weiß es nicht genau. Es gibt darüber keine Quellen. Aber wenn es so stattgefunden hat, dass da wirklich Christen gestorben sind, hingerichtet worden sind, und in Rom wurden Christen hingerichtet, wenn es nicht im Kolosseum war, dann an anderen Stellen, dann war das zur damaligen Zeit auch eine, ja, man würde heute sagen, Riesenwerbeaktion für das Christentum. Weil wie diese Menschen dort gestorben sind, fröhlich, das war vollkommen neu. Das hat so vorher noch keiner getan. Normalerweise rennt man ja davon oder weint, wenn einem sowas zustößt. Aber diese Menschen sind furchtlos in den Tod gegangen. Und das war Werbung, weil sich dann die Menschen auch gefragt haben, die Römer, wie kann man das tun? Warum tut man das? Und ist dabei auch noch fröhlich? Warum gaben die Menschen damals alles, alles für ihren Glauben? Warum haben sie das getan? Und hat das noch was mit mir heute zu tun? 2000 Jahre später? Oder war das nur was für damals? Ein Grund dafür, könnte ich mir vorstellen, finden wir in der Bibel. Ich habe euch einen ersten Text mitgebracht. Vielleicht können wir den kurz sehen. Johannes 14, daraus nur die Verse 2 und 3. Denn im Haus meines Vaters, sagt Jesus, gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Und als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, war ich relativ jung, ich glaube so 7 oder 8 Jahre alt. Damals gab es noch die Jungfreunde. Roland weiß, was es ist, das sind die Vorläufer der Pfadfinder. Heute nennen sie sich Pfadfinder, damals waren es noch Jungfreunde. Und damals musstest du für eine Prüfung, ich glaube, es war die erste Gefährtenprüfung, musstest du diesen Text auswendig lernen, diese zwei Verse. Und ich habe sie gelernt, um diese Prüfung zu bestehen. Und ja, ich war 7 oder 8 Jahre alt, wir haben damals in Nürnberg gewohnt und als ich mir das vorgestellt habe, diese vielen Wohnungen, in Nürnberg gibt es Langwasser, das ist so eine Trabantenstadt, viele Hochhäuser, wo man eben wohnt und schläft und fährt tagsüber dann in die Stadt zum Arbeiten. Da habe ich mir immer vorgestellt, ja, wir wohnen alle in so Hochhäusern, alle haben so Zimmerchen und wir gucken da raus wie aus einem Adventskalender, jeder hat so ein Zimmerchen. Das war ja 7 und 8, habe ich mir das so vorgestellt, ja, da werden wir dann da so in so Zimmerchen wohnen und gucken da so zum Fenster raus. Was ich nicht verstanden habe, später erst, der Glaube, der christliche Glaube ist mehr als das, ja, was wir heute hier und jetzt haben. Er geht darüber hinaus. Das ist vielleicht auch ein Grund, wenn man fragt, ja, hat denn Jesus wirklich gelebt? Hat er denn existiert? Wer würde sich hinrichten lassen? Wer würde sterben für den toten Gott? Kaum jemand würde das tun und sagen, ich sterbe für diesen toten Gott, der nie auferstanden ist. Jesus ist wieder von den Toten auferstanden. Er ist dorthin gegangen, um diese Wohnungen zu bauen für uns, vorzubereiten. Es gibt eine weitere Ebene. Es gibt einen Blick hinter die Kulissen. Er holt uns ab, damit wir eines Tages sind, wo er jetzt schon ist. Das ist ein Versprechen. Was für ein Versprechen? Sich das vorzustellen. Einmal dort zu sein, wo Jesus heute schon ist. Das hat Menschen angetrieben, einmal dorthin zu kommen, wo Jesus heute schon ist. Wir hatten letzte Woche hier unseren Visionstag. Da haben wir auch was von den Adventisten, von unserer Weltkirche gehört. Unsere Gründer geht ins 18. Jahrhundert zurück, 1840, 1844 ist so ein zentrales Datum für Adventisten. Damals haben Menschen, damals hießen sie glaube ich noch gar keine Adventisten, haben Menschen in der Bibel geforscht und festgestellt und ausgerechnet und gesagt, ja 1844, da wird dieser Tag sein, von dem wir hier lesen. Da kommt Jesus wieder, er holt uns hier ab, er nimmt uns mit und bringt uns in diese Wohnungen nach Langwasser. Er holt uns ab. Das hat die Menschen angetrieben. Sie haben sich darauf vorbereitet. Und daher kommt ja auch der Name Adventisten. Ne? Advent ist Begriff für Wiederkunft. Viele Menschen, die das nicht wissen, und redest mit ihnen und sagst, ja, ich bin bei den Adventisten, die denken dann manchmal, ah, ihr trefft euch nur am 24. Dezember, ne? Advent, Adventszeit. Nee, so ist es nicht. Advent heißt Wiederkunft. Das hat die Menschen damals angetrieben, auch wenn Jesus am 1844 nicht wiedergekommen ist. Wir sind immer noch hier. War es doch eine Vision, die Menschen gelebt haben damals. Sie wussten, dass die Welt nicht durch einen Atomkrieg zu Ende geht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal im Fernsehen. Ich gucke mir gerne solche Sendungen an, so Menschen, die sich dann so Atombunker bauen. Richtig Luxusdinger tief in die Erde hinein und sagen, ja, wenn der Atomkrieg kommt, dann kann ich da hinfahren, dann setze ich mich da rein, dann kann ich jahrelang mit Whirlpool und Fernsehen, kann ich da unten überleben in so einem Bunker und mal gucken, was danach kommt. Ich weiß als Christ, so wird es nicht zu Ende gehen. Ich weiß auch, dass diese Welt nicht zu Ende geht durch Umweltkatastrophen. Auch die Filme schaue ich mir gerne an im Fernsehen, wenn alles so zusammenfällt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, Armageddon und wie sie alle heißen. Ein Meteor kommt auf die Erde zu und beendet das Leben hier. Das ist ein Thrill, aber ich weiß in meinem Herzen, so wird die Welt nicht zu Ende gehen. Wir werden zweimal leben. You only live twice, wie so schön 007 sagt. Und ich glaube, das hat auch die ersten Christen damals angetrieben, als sie für Gott gestorben sind. Sie wussten, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht allein gelassen werden, sondern dass sie eines Tages abgeholt werden. Dass sie nicht zurückbleiben und sagen, ich lebe ein Leben hier und dann ist es vorbei. Ich finde das oft traurig. Ich weiß nicht, ob ihr schon auf Beerdigungen wart, sind immer traurig, welche es auch immer sind. Aber wenn dort Menschen beerdigt werden, die keinen christlichen Hintergrund haben, Was sagt man dann? Das war's. Schön, dass er da gewesen ist, war eine gute Zeit. Da ist keine Hoffnung irgendwie. Ich finde das immer traurig. Auch wenn Beerdigungen von Christen nicht gerade fröhlich meistens sind. Aber man hat doch vielleicht im Hintergrund so eine Hoffnung und sagt, das war es nicht. Es gibt noch eine Tür, die weiterführt. Es kommt noch was. Ich glaube auch heute, dass diese Wohnungen, von denen Jesus in diesem Text spricht, nicht in Nürnberg-Langwasser liegen. Das werden keine Hochhäuser sein, wo wir alle ein Zimmerchen haben und zum Fenster rausgucken den langen Tag. Auch hier lässt uns Gott so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, gibt uns die Möglichkeiten, da ein bisschen mehr zu erfahren über diese Wohnungen. Ich habe hier etwas gefunden zu dem Thema in Offenbarung. Auch ein schwieriges Thema, Offenbarung in der Bibel. Johannes sitzt auf der Insel Patmos fest und hat Visionen. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon mal so in die Offenbarung reingeguckt habt. Da gibt es ja die sieben Bücher, die sieben Siegel, Bücher mit sieben Siegeln. Es kommen Drachen, es kommt Babylon, es kommt eine Frau aus dem Meer, es kommen die apokalyptischen Reiter. Das ist so ein bisschen, ich sag mal so wie Games of Thrones, kommt mir das immer vor. Und all das hat Johannes ja als Vision erhalten, als Input bekommen und hat es aufgeschrieben und uns dagelassen. Vieles davon, für mich ist es unverständlich. Ich verstehe es so einfach nicht, wenn ich es lese. Ich denke, es ist auch nicht einfach, einfach über außerirdische Dinge zu reden, die aufzuschreiben, dass andere Menschen die verstehen. Ich denke immer daran, wenn man vor 50 Jahren jemanden einen Laptop in die Hand gedrückt hätte oder ein Tablet und gesagt, hier, guck mal, hier, Tablet, damit gehst du dann ins Internet und dann kannst du hier mit den Apps kannst du Sachen abrufen. Vor 50 Jahren hätten uns wahrscheinlich unsere Eltern, Großeltern mit einem großen Fragezeichen im Gesicht angeguckt und gesagt, was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Wir verstehen das überhaupt nicht. Und so geht es mir auch heute noch ein bisschen mit den manchen Texten in Offenbarung. Aber ich habe eine Stelle gefunden, die relativ klar ist, wo keine Tiere aus dem Wasser kommen oder ähnliche Geschichten. Ich habe eine Stelle gefunden, da geht es auch um diese Stadt. Und diese Stadt, die Jesus für uns vorbereitet, die für uns entsteht. Das ist in Offenbarung 21 und ich habe das ein bisschen zusammengefasst, weil der Text ist relativ lang. Wenn ihr Zeit und Lust habt, lest ihn mal zu Hause. Ich habe so ein paar Punkte rausgenommen aus diesem Text. Ich lese euch das kurz vor. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen, hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein. Eine hohe und starke Mauer umgab die Stadt. Sie hatte 12 Tore, von 12 Engeln bewacht wurden. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit einem Maßstab hat der Engel gemessen, dass die etwa 2200 Kilometer lang, breit und hoch ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das so vorstellen könnt, 2200 Kilometer. Ich glaube, Deutschland ist so, wenn man von oben nach unten fährt, 1100, 1200 Kilometer lang. Hängt da nochmal 1000 Kilometer, sind wir irgendwo wahrscheinlich in Italien. In der Breite genauso, wie breit ist Deutschland? Vielleicht 800, 700, 800 Kilometer. Hängt hier nochmal locker dreimal so viel dran. So groß ist diese Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer großen Stadt wart. Ich war vor vielen Jahren mal in Amerika, in Los Angeles. Auch ein riesen Moloch. Ich würde mal schätzen, 50, 60 Kilometer musst du fahren, um von einem Ende der Stadt ins andere zu kommen. Was ist das? Hier reden wir von einer Stadt, die mal locker über 2000 Kilometer breit ist, lang ist. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar, durchsichtig wie Glas. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. In dieser Stadt, in diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen, sie stehen immer offen. Das war, glaube ich, den Menschen damals auch wieder wichtig, dass abends wurden in der Regel in den Städten ja die Tore zugemacht, damit eben nachts nicht die Verbrecher, Gangster in die Stadt kommen konnten und was klauen. Das gibt es da nicht mehr. Diese Stadt hat kein Verbrechen mehr. Wenn du das hier so hörst, hättest du da Lust, in so einer Stadt zu leben? So Bock darauf, da zu wohnen? Mietfreies Wohnen? Ich war letzte Woche in Berlin, auch eine große Stadt. Jetzt stelle ich mir so eine Stadt vor, wo ich mietfrei wohnen kann. Und in allen großen Städten, allen Hotspots in Deutschland steigen die Mieten. Es wird immer schwieriger, da zu wohnen. Wer in München wohnt, ja, kann das kaum noch bezahlen. Mein Neffe ist vor kurzem nach München gezogen, hat eine Wohnung mit einem Freund zusammen, teilen sich diese Wohnung und ja, für zwei Zimmer und eine Wohnküche zahlen sie, ich glaube, so um die 2000 Euro Miete. Gut, dafür ist nicht weit zur Theresienwiese. Aber 2000 Euro, wer verdient das heutzutage? Und hier haben wir ein Angebot für eine riesige Stadt, die aus Gold, aus Glas ist, die sicher ist und du kannst umsonst drin wohnen. Du hast auch mit Sicherheit keine Stromrechnung mehr. Gott selbst leuchtet in dieser Stadt. Du brauchst nicht das Licht einschalten. Es brennt immer. Es ist eine Stadt, wo es kein Verbrechen, keine Gewalt gibt, weil die Tore offen sind. Jeder kann rein und jeder kann raus. Lange haben Menschen nach Eldorado gesucht. Die goldene Stadt. Die spanischen Conquistadore sind nach Südamerika gefahren, haben ja, den ganzen Urwald umgegraben, mehr oder minder, um diese goldene Stadt zu finden. Ihnen ging es damals zwar nur um das Gold dieser Stadt. Fehlt uns das nicht auch, dass wir so uns bemühen um so eine Stadt, um so ein Eldorado? Dass wir das, was wir bekommen können, öfter vielleicht auch erwähnen? Kinder machen das ja gerne. Wenn du einem Kind irgendwas sagst, so, mach mal dies und das, dann sagt ein Kind in der Regel, ja, was bekomme ich denn dafür, wenn ich das jetzt mache? Was ist denn die Belohnung für mein Tun? Vielleicht betonen wir das zu selten, was die Belohnung ist für unser Tun hier, was wir bekommen können. Vielleicht war das der Fehler der ersten Adventisten oder früher bei den Adventisten, dass wir sehr viel uns darauf konzentriert haben, auf diese Offenbarungstexte und gesagt haben, ja, das kommt alles auf dich zu, das wird noch passieren. Und oftmals hat man das betont, ja, was dazwischen liegt. Mord und Totschlag und Krieg und ähnliche Sachen. Vielleicht war das ein Fehler und irgendwann, mir ging es wenigstens so, ging dann die Rollos runter, wenn man Offenbarung gehört hat. Weil man wusste, jetzt kommen wieder diese Geschichten von Tieren, die aufsteigen aus dem Wasser und ja, die apokalyptischen Reiter nähern sich. Vielleicht war das ein Fehler, was wir da gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch fokussiert. Wenn man sagt, ich bereite mich auf etwas vor. Ich schaue nicht rechts und links, sondern ich habe mein Ziel. Ich habe mein Ziel, was mein Gewinn im Auge. Ich sehe ihn. Ich habe diese Vision von dem, was kommen wird, wo ich einmal sein werde. Helmut Schmidt, unser Altkanzler, hat mal gesagt, wer Visionen hat, der soll doch bitte schön zum Arzt gehen. Ich glaube nicht, dass Helmut Schmidt hat in vielen sicherlich recht gehabt, an der Stelle hat er wahrscheinlich nicht recht gehabt. Ich denke schon, dass wir Visionen brauchen und deswegen nicht unbedingt zum Arzt gehen müssen. Und wir haben auch eine Vision hier. Henrik hat letzte Woche im Visionstag, wie der Name schon sagt, nach unserer Vision gefragt. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Schreck gekriegt. Ich saß da auf meinem Stühlchen und wurde so ein bisschen kleiner und dachte, oh, hoffentlich werde ich nicht gefragt nach der Vision von Go Live. Wir haben sie dann so einigermaßen zusammengekriegt. Ich glaube, Marvin wusste noch am meisten davon. Ich weiß nicht, kennt ihr unsere Vision? Ich wusste sie auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die Woche mal im Internet golive.sg nachgeguckt und habe sie gefunden auf unserer Seite. Unsere Vision als GoLive. Ich lese sie euch mal vor, wie sie auf dieser Seite steht. Unsere Vision. Jesus mit ganzer Leidenschaft zu dienen heißt, seinem Vorbild zu folgen und die Liebe, die er uns am Kreuz erwiesen hat, allen Menschen in unserer Umgebung weiterzugeben. Um diesen Auftrag mit aller unserer Kraft zu erfüllen, brauchen wir die Hilfe anderer. In schweren Zeiten wollen wir zueinander stehen, uns gegenseitig stützen und helfen. Erst gemeinsam können wir das große Potenzial entfalten, das der Heilige Geist in uns gelegt hat. Wir wollen nicht aufhören, Gottes Liebe in die Welt zu tragen, bis Jesus selbst wieder auf diese Erde kommt. Dann werden wir gemeinsam mit Jesus in einer besseren und vollkommenen Welt leben. Da steckt auch unser Ziel drin, eines Tages in einer anderen Stadt zu wohnen, in einer ganz anderen Stadt, die Jesus heute schon vorbereitet. Das ist unsere Vision. Das ist unser Traum von dem, was irgendwann kommen wird. Träumt ihr diesen Traum auch? Träumt ihr von dieser Vision? Wollt ihr die weitergeben an andere Menschen? Dürfen wir die eigentlich für uns behalten und den Menschen nicht sagen, da gibt es etwas, das könnt ihr haben. Ihr müsst nicht in Berlin wohnen und horrende Mieten bezahlen. Ihr müsst nicht in Düsseldorf, in Solingen euer ganzes Geld für Strom ausgeben. Ich habe noch etwas anderes für euch, was kommen wird. Ich habe noch was gefunden, auch auf derselben Seite. Da heißt es, was bedeutet Go Live? Da steht, aus Theorie wird Praxis, aus Plan wird Umsetzen und aus Vorstellung werden Realitäten. Dieser Gedanke begeistert uns als Christen. Wir wollen unseren Glauben live leben. Go Live steht für endlich umsetzen. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles vorzubereiten. Und wenn alles vorbereitet ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Steht bitte auf, lasst uns noch gemeinsam beten. Jesus, Gott, unser Vater, Heiliger Geist, wir wissen, wo ihr seid. Ihr bereitet etwas für uns vor, etwas ganz Großes. Und was der Johannes hier aufgeschrieben hat, ist wahnsinnig. Und ich befürchte, es wird noch toller sein. Er konnte es wahrscheinlich gar nicht so richtig in Worte fassen, was er da sieht. Menschen sind dafür gestorben, von dieser Vision, dass es mehr gibt, als hier zu leben auf diesem Planeten. Dass es noch eine Tür gibt, die sich für uns eines Tages öffnen wird und wir an einem ganz anderen Ort leben werden. Wir träumen davon, das den Menschen weiterzugeben. Das ist unsere Vision, unser Traum bei Go Live, dass wir Menschen davon erzählen, dass es mehr gibt. Dass das hier nicht alles ist. Jesus, Vater, Heiliger Geist, hilf uns dabei, diese Vision, diesen Traum zu leben hier, diesen zu vollenden. Gib uns die Kraft und den Mut dazu, Wege zu gehen mit euch. Hab Dank dafür, dass ihr uns das schenkt. Amen.